Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Dein Host heute, Marvel Wendel. Race Talk, die nächste. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Und ich habe einen Simracer bei mir, den ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne. Ja, wir kennen uns doch schon ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange, kann er gleich beantworten. Vielleicht fällt es ihm spontan ein. Ich glaube, er wird es vielleicht sogar genauer terminieren können. Florian Krüger, grüß dich.
Ja, hallo Manuel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, auf deine erste Frage. Ich glaube, ja, Ende 2016, glaube ich, seit da kennen wir. Seit dem 24er von Simracing Deutschland.
ETA, ne? ETA damals noch, unter ETA, genau. Warst du eigentlich schon in dem Black Falcon Team damals dabei?
Nein, ich bin für das 24er zu ETA gegangen.
Ah, okay.
Ein guter Schritt damals, ne? Frisch raus.
Ja, so, also, jetzt haben wir die erste Frage beantwortet. Ja, ergänzend 24-Stunden-Rennen, ETA, warum wir das gerade so als Punkt haben. Das war für euch ja damals doch ein großes Highlight. Ich gucke mal, ob ich das später nochmal raussuchen kann, denn ihr seid damals als Newcomer-Team gestartet, so kann man das sagen. Ja, und wart eigentlich bei dieser VVLN nicht wirklich präsent. Dann seid ihr bei dem 24er gestartet und habt erstmal alle in Grund und Boden gefahren und wart sogar sprittechnisch besser ausgestattet als der Rest. Habt nämlich gleich mal eine Runde länger fahren können als alle anderen. Also habt da wirklich schon mal für einen riesen Aufsehen gesorgt.
Ja, ich bin damals halt ganz frisch bei Berlin Simsport weg und hab dann halt was für das 24er gesucht. Und bin dann halt so, hab bei ETA angefragt. Das war 2 Wochen vor dem 24er. Und ja, die Jungs haben mich ganz gut aufgenommen direkt. Seit da ging es dann halt die 2 Wochen vor dem Rennen jeden Tag ans Training. Wie gesagt, auch ans Spritsparen lernen. Ja, habe ich persönlich halt davor nicht so gemacht. Hab das alles bei den Jungs gelernt. Dann auch ein bisschen im Namen. Ja, und dann ging es da in das 24er, was für mich persönlich erstmal so, ja, von der Nervosität ziemlich hart war. Also ich war bestimmt 4-5 Sekunden auf Pace zu meinen Trainingsrunden.
Okay.
Der Patrick Baden mir dann ein bisschen Feuer unter den Arsch, wenn man das so ausdrücken gemacht hat. Hier so, entweder du gehst jetzt aufs Gas oder du kommst hier nicht ins Team. So. Ja. War ein bisschen Ansporn. Hat am Ende ganz recht viel Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und wurde ja auch, glaube ich, ganz gut dann am Ende belohnt, ne? Also gerade auch, dass du Gas gegeben hast, weil die Aufnahme ins Team und ja, mittlerweile bist du nicht mehr bei ETA, warst zwischenzeitlich bei Sorg. Jetzt bist du bei tatsächlich einem der Top-Teams im iRacing-Bereich, Mivano.
Boah, seit Februar diesen Jahres.
Ja, eine steile Karriere hat da gemacht, der Flo. Wenn man das sich so überlegt, 2016, 4 Jahre, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Sprung. Ich habe vorhin in der Vorbereitung mal reingeschaut. Du bist seit 2016 im iRacing-Bereich unterwegs, bist ein bisschen Road gefahren oder hauptsächlich Road-Bereich und jetzt in kürzester Zeit oder in jüngster Zeit hauptsächlich den LMP. Ich erinnere mich da noch an eine Zeit, das ist auch ganz cool, weil wir hatten ja doch einiges zu tun in der Vergangenheit miteinander, gerade auch über Sorg. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als mitgeteilt wurde seitens iRacing, dass der LMP kommen soll? Wo ihr dann schon vorher alle geschaut habt, wie das Lenkrad belegt wird, wie das Fahrzeug zu fahren sein wird, wie die Setups gebaut werden müssen und sowas. Die Zeit, also da erinnere ich mich gern zurück, weil das fand ich wirklich eine Ausnahme in meinen Augen, dass man sich da schon vor dem ein Auto überhaupt released wird, so intensiv mit einem Fahrzeug beschäftigt und das so hyped. Und mittlerweile muss man sagen, hast du es ja auch geschafft, da wirklich einer der schnellsten deutschen Fahrer oder vielleicht sogar international zu sein.
Ja, also an die Zeit erinnere ich mich noch sehr gut, wobei ich in den LMP, ich glaube erst 3 Monate nachdem der erschienen ist, eingestiegen bin. Hab zwar mit Lennart und so immer ein bisschen mir so Lenkrad, Knöpfe, Belegung und alles Mögliche angeschaut, weil der da wirklich am Tüfteln war, weil ja, es war halt sein Auto. Ich habe das Auto Probe gefahren, kurz nach dem Release, und habe es dann relativ schnell erstmal wieder sein lassen. Und bin dann, wie gesagt, nach 2 oder 3 Monaten habe ich mich halt dann intensiv da hingesetzt und nur noch den LMP1 trainiert. Halt dann zusammen mit dem Lennart, dem Niklas. Ja, wer halt dann noch so dabei war bei Sorg.
Ja, und mittlerweile, sorry, wenn ich jetzt hier nochmal so reingrätsche, wenn man sich die Statistik anschaut, also die letzten Rennen, man kann ja immer die letzten 10 Rennen sich anschauen. Startposition 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, Finished 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Ja, das ist eine Hausnummer, und wenn man in die Jahresstatistik 2020 schaut, das ist ja das Schöne an iRacing, 22 Starts, 14 Rennsiege, 21 Top 5, 15 Poles, durchschnittlicher Startplatz 1, durchschnittliches Finish 2. Also ich glaube, das spricht für dich im LMP-Fahrzeug.
Ja, gut. Ich glaub, was die ILMS, die Official-Rennen im LMP1 angeht, das ja, muss man nicht ganz so hoch loben. Es ist ein bisschen was zum iRating-Farmen, aber ja, die starken Rennen, die sind halt, wenn überhaupt, eventuell 20 Uhr am Abend oder so mal. Aber das ist mittlerweile auch selten, weil es gibt halt kein Broadcast-Rennen mehr, wo sich dann halt, was weiß ich, Freitagabend alle Leute oder alle, ja, starken Leute auf den Autos halt treffen und da im Topsplit um wirklich um die Top-Positionen fahren und kämpfen. Ich weiß, das war 2018 und Anfang 2019 noch so. Aber ja, mittlerweile stirbt die ILMS halt leider ein bisschen aus, was ich persönlich ziemlich schade finde.
Es ist halt ein verdammt schwer zu fahrendes Fahrzeug. Das sollte man nicht unterschätzen, ne? Und das ist ähnlich wie mit den Formel-1-Fahrzeugen. Wenn ein Fahrzeug schwer zu fahren ist, gibt es halt wenige, die es fahren.
Ist halt schwer, das Setup erstmal rauszufinden für das Auto.
Hast du
Das
da.
Fahren ist erstmal die Nebensache, aber das Setup halt rausfinden, das ist halt ziemlich schwer.
Hast du Tipps, die du jetzt hier in diesem Podcast preisgeben darfst, preisgeben willst, die vielleicht dem einen oder anderen helfen, wenigstens ein bisschen auf Pace zu kommen? Ich weiß, die ganz, ganz geheimen Tricks, die werdet ihr oder wirst du nicht verraten wollen, dürfen, können. Alles von beim etwas wahrscheinlich. Aber vielleicht kann sich ja dann doch der ein oder andere mit dem LMP anfreunden, und das stirbt nicht ganz aus, das Feld der LMP1-Fahrzeuge.
An der Stelle ist es, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt für mich, auf die Denso Sim Racing Academy hinzuweisen.
Okay,
Denn
stimmt, da bist du
ich
ja auch
bin
aktiv.
da explizit LMP1 Coach. Ja, ist halt für diejenigen, die neu in dem Auto sind oder noch ein bisschen was dazulernen wollen. Es ist ein bisschen halt Driver Coaching in Sachen Linie und so. Und im LMP halt explizit ein bisschen, was man am Setup nicht falsch machen sollte und so. Also.
Ja, Denso, der Twitcher, YouTuber, Streamer, wie auch immer, der mittlerweile auch ziemlich viel macht, gell? Mit Veranstaltungen und so weiter und so fort, jetzt diese School gemacht hat, die kostenlos ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig?
Ja, aktuell ist sie noch kostenlos, genau.
Ja. Wie kam es dazu, dass du dorthin gekommen bist? Wurdest du gefragt? Hast du dich angeboten? Wie kam das zustande?
Das ging hauptsächlich über den Per Raffelt, mit dem ich ja seit 2016 zusammen in iRacing unterwegs war. Ich mag mal behaupten, dass der mir so die Grundlagen vom Fahren und so gezeigt hat. Ja, und der fährt halt jetzt bei Denso in dem Team. Ist halt da auch nicht so aktiv als Fahrer, sondern eher als Trainer für das Team selber. Und ja.
Okay, und so kam es dann, dass du dein Coaching, dein Know-how anbietest. Okay, also dann können wir hier an der Stelle schon mal Werbung machen, ziemlich früh in diesem Podcast. Ja, aber schön, wenn wir über gewisse Wege dahin kommen. Das war gar nicht zu diesem Zeitpunkt geplant, darauf einzugehen, aber so ist das, wenn man hier das Thema einfach frei laufen lässt. Ja, fangen wir mal nochmal von vorne an, was deine Entwicklung angeht, beziehungsweise wie du überhaupt zum Simracing gekommen bist. Das ist ja für viele auch immer wieder ein interessantes Thema. Man kennt sich zwar aus dem iRacing-Bereich oder generell aus dem Sim-Sport, aber wie kam es überhaupt dazu, dass du am Ende jetzt bei Mivano fährst, dass du ein Coach bist, dass du da Trainingslehrgänge gibst, etc. Ich meine, das muss ja auch irgendwann mal angefangen haben.
Ja, also bei mir hat das alles, ich glaube, das war 2009, damals noch auf der Nintendo Wii mit dem F1-Teil, mit dem einzigen F1-Teil, den es damals gab, hat das angefangen. Boah, bis, ich glaube, 2012 war ich dann da unterwegs. So für mich alleine, Karrieremodus, immer dasselbe Spiel, ja. 2012 kam dann die PlayStation 3 mit den neuen F1-Teilen, also 11 und 12. Und bin damals dann in der F1-Online-Liga gefahren. Und ja, nebenbei noch ein bisschen Gran Turismo 5. Und halt generell mit Leuten, die man halt kennengelernt hat, ein bisschen da am Abend eine offene Lobby gefahren oder ja, das Ganze hat sich halt dann hingezogen. Ich glaube 2014 irgendwann habe ich meinen ersten PC dann bekommen, wo ich dann F1 erstmal am PC weitergefahren bin und halt auch für die F1 Online-Liga damals noch. Und danach hat dann bei mir in Assetto Corsa angefangen. Da bin ich dann das erste Mal für SimRC, beziehungsweise nicht für SimRC, ich bin in der SimRC-Liga gefahren, also Assetto Corsa. Ja, nebenbei immer noch F1-Liga. Ja, und Ende 2016 bin ich dann halt auf iRacing umgestiegen. Ja, seitdem bin ich noch in iRacing unterwegs.
Wie kam der Umschwung? Wieso auf einmal iRacing? Hatte das irgendeinen Ausschlag in der Hinsicht, dass Leute gesagt haben, hey, wir wechseln jetzt alle, switchen jetzt alle auf iRacing, nee, was ja bei vielen so war? Oder wie kam da der Weg?
Nee, ich hatte das am Rande in der SimRC-Liga mitbekommen, dass es da noch eine Simulation gibt, die noch ein bisschen besser sein soll als Assetto. Und habe mir halt dann iRacing einfach mal angeschaut. Ja, so war das. Erstmal einen Probemonat geholt, dann im Mazda da ein bisschen rumgefahren. Ja, und ich glaube, ich spreche da für jeden, wenn ich sage, oder für den Großteil, wenn ich sage, dass es so anfängt, dass man sich mal einen Monat holt, um das zu probieren, sich dann ein bisschen hochfährt, die Lizenz erfährt und dann wird halt aus einem Monat auf einmal ein Jahresabo.
Ja, Entschuldigung, aber genau so ist es halt tatsächlich. Und dann hängst du dran und kommst nicht mehr los.
Ja, genau.
Ja,
das man ist irgendwann auf der Suche nach einem Team. Ja. Probiert ein bisschen VLN oder BES damals noch zu fahren. Ja, man nimmt das alles so ein bisschen Fahrt auf.
Und dann geht der Weg immer weiter. Man fokussiert sich und sucht sich natürlich immer große Konkurrenz. Du hast schon gesagt, Lennart war so ein großer prägender Punkt. Wir hatten uns eben im Vorgespräch nochmal unterhalten. Der ist ja leider nicht mehr dabei. War damals ein ziemlich fixer Junge bei Pure, die es ja in der Form auch nicht mehr gibt, da mit Maximilian Benecke etc. unterwegs. Und es ist eigentlich schade, dass sich doch so viel in dieser kurzen Zeit gewandelt hat, wenn man jetzt so ein bisschen zurückdenkt. Gerade wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, auch an die Zeit, die wir öfters mal im CS waren oder im Discord etc. Ja, da hat sich schon einiges verändert, obwohl das gar nicht so eine große Zeitspanne ist. Sei es teammäßig, sei es fahrermäßig, sei es die Leute, die noch dabei sind und wie sie aktuell das Thema noch angehen.
Oh, ich denke, Lennart hat halt hauptsächlich wegen seinem Studium dann das Simracing komplett aufgegeben. Er meinte zwar, er möchte irgendwann wieder anfangen, aber ja, das sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass er bei Sorg damals, der war, der nächtelang am Setup rumgeschraubt hat und probiert hat, das Auto irgendwie schneller zu bekommen. Ja, was am Ende auch ziemlich gut geklappt hat. Ich meine, wir waren jetzt bei Sorg bis zum Ende im LMP immer recht gut unterwegs, sage ich mal.
Ja, die Zeit bei Sorg, wie war das damals für dich? Ether und plötzlich kommen die Teamchefs und sagen, hey, ihr hättet jetzt die Möglichkeit, als einer der ersten Teams damals tatsächlich, es gab ja tatsächlich zwar schon Versuche, es gab schon den einen oder anderen Namen, aber so eine tatsächliche Sparte Simracing, da wart ihr ja, glaube ich, tatsächlich mit die ersten oder sogar die ersten überhaupt, wo ein Motorsportteam gesagt hat, hey, ihr seid jetzt ein vollwertiger Teil unseres Motorsportteams, fahrt aber virtuell. Wie war das für euch damals oder ganz speziell, wie war das für dich, diesen Weg dann gedanklich zu gehen, zu sagen, okay, ich übe mein Hobby noch aus, aber plötzlich bin ich halt ein vollwertiges Teammitglied in einem Motorsportteam, was ich so von der Nordschleife her kenne.
Also, ich kann mich noch sehr gut an das Gespräch damals im Teamspeak, an das Teammeeting erinnern. Und der Max, ich glaube, das erste Mal den Hagi vorgestellt hat. Mhm. Und ja, der Max uns dann halt erklärt hat, ja, sie haben da was, aber dafür würde wahrscheinlich unser schöner Name Ether SimSport aufgegeben werden. Mhm. Ja, da gab es eigentlich von keinem aus dem Team irgendwie Gemecker oder so. Eher im Gegenteil, in Sachen, ja, okay, dann geben wir den Namen halt auf. Wenn wir die Möglichkeit haben, mit dem Team zu fahren, macht es wenig Sinn, irgendwie Ether SimSport powered by Sorg Rennsport oder sowas einzugehen, sondern wenn, dann machen wir das direkt unter dem Namen von Sorg Rennsport. Mhm. Ja, war ein bisschen ein Gänsehautgefühl damals.
Ja, und am Ende wurdest du dann ja unter anderem auch belohnt für den Schritt oder für den Mut zu sagen, wir geben den Namen her, was ja im Simracing auch wieder so ein Punkt ist. Simracing-Teams geben nicht unbedingt gerne ihren Namen her, den sie sich ausgewählt haben, weil da doch ein bisschen Emotion dran hängt. Aber du wurdest belohnt. Du bist tatsächlich auch in einem echten Fahrzeug auf dem Grand Prix-Kurs unterwegs gewesen.
Ja, das war letztes Jahr. Das war der VLN-Testtag für 2020. Da durften der René, der Max und eben halt ich aus dem Simracing-Team dort mal den Cayman V6 fahren. Also das war, glaube ich, jeweils halbe, dreiviertel Stunde auf der Grand Prix-Strecke, die Kurzanbindung. Ja, Hagi kam da, ich glaube, 2 Wochen davor, hat er eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Get Real hieß die, glaube ich, und meinte einfach, ja, wie schaut's aus, wann könnt ihr da sein, ihr Vater? ja, war auch so ein Highlight eben bei Sorg. Ich bin davor, oder wir sind eigentlich fast alle schon Beifahrerrunden in dem Cayman mitgefahren, einmal eine Runde Nordschleife. Mhm. Und ein Jahr davor durften eben der Sven und der Mike, der Nils und der Baden waren das, glaube ich, die durften das Jahr davor den Trackday schon fahren. Ja, und ich kann mich noch erinnern, vor dem Trackday war das, glaube ich, der David Hoffmann, der uns auf Assetto Corsa das Auto so gemoddet hat, dass es halt auf die Leistung von dem echten Cayman kommt.
Okay.
Dann haben wir da ein paar Runden gedreht. Ja, in Vorfreude halt auf das echte Event.
Wie war es für dich? Also wie war das, der Schritt vom virtuellen Cockpit in das reale Fahrzeug? Kart bist du ja nicht professionell gefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, was ja doch viele irgendwie hatten, die mal den Schritt gegangen sind. Ähnlich wie Tim Heinemann, der ja auch aus dem Motorsport kommt. Aber du bist ja tatsächlich vom Simracing ins Fahrzeug, ohne vorher Erfahrung gehabt zu haben im realen Fahrzeug, richtig?
Ja. Also ich fand den Umstieg eigentlich aus meiner Sicht gar nicht mal so schwer. Ich habe mir das an sich um einiges schwerer vorgestellt, wenn du dann da im echten Auto sitzt und da am Lenkrad drehen musst und so. Natürlich hast du im Hintergrund immer ja, ein bisschen das Geld, wenn du die Kiste dort wegschmeißt, aber ja, gerade auch, dass wir das Auto ein bisschen trainiert haben, dann eben halt in Assetto Corsa hatten wir ein bisschen eine Ahnung, dass man halt mit so einem Cup-Fahrzeug ziemlich früh bremsen muss und ja, vom Gefühl her war das aber kein so ein großer Unterschied. Natürlich hast du dann G-Kräfte in dem Auto, aber ich sage mal so, du bekommst die G-Kräfte mit, aber in einem positiven Sinne meine ich, weil du spürst das Auto viel besser. Du hast zwar im Lenkrad nicht mehr so die großen Effekte, wie du halt im Simracing hast, aber du spürst über das Auto viel schneller, ob dir jetzt das Heck kommt oder ob das Auto anfängt zu untersteuern, wie der Grip von den Reifen ist und so weiter. Das spürst du halt in echt meiner Meinung nach besser beziehungsweise präziser als im Simracing.
Du kannst das Popometer einsetzen.
Ja, genau.
Nicht das Armometer, was wir im Simracing benutzen. Was wärst du eigentlich für Equipment? Ich meine, die Leute, die dir in Twitch zuschauen, die werden das wahrscheinlich wissen, wobei du gerade ja keine Webcam hast, ne? Oder hast du wieder eine?
Nee, aktuell nicht.
15.04. übrigens der Tag der Aufnahme, falls er morgen wieder eine hat.
Ja, ja.
ja, was wärst du für Equipment momentan?
also Pedale habe ich noch die Heusingfeld Pro. Mhm. Das waren die Vorgänger von den drin, die es jetzt gibt. Den Lenkradmotor habe ich das SimuCube, noch das alte, also den 20 Newtonmeter Miege-Motor von OSW. Und als Lenkrad aktuell habe ich von Asher das F64 USB, wo ich sagen muss, das ist ja ein Top-Lenkrad, gute Qualität und vor allem, man bekommt für den LMP fast alle Knöpfe belegt. Also ein bisschen was musste noch auf die Buttonbox, aber ansonsten ist das Lenkrad mit den 64 Knöpfen voll.
Ja, Arbeit im Simracing. Ja, warum ich das Ganze frage, vielleicht nochmal für den einen oder anderen Zuhörer, bezüglich des Wechsels vom Simracing auf ein reales Fahrzeug, weil ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, dass der Schritt, wenn du mit einem G27, G29 etc. fährst und dann in ein reales Fahrzeug gehst, glaube ich, nochmal etwas größer ist, gerade auch vom Feeling her, was die Pedalerie angeht, weil von einem G27, G29, der Klassiker, der Einstiegsklassiker zu einem Heusingfeldpedal, das sind halt schon Welten. Ja, unglaublich.
Ja, vom Gefühl her auf jeden Fall, wo ich halt sagen muss, ich den Cayman da in echt gefahren bin, da trittst du halt in die Bremse ungefähr alles, was geht.
Okay.
Ja, ist halt eine recht harte Bremse dort auch und vor allem bremst du die Kiste meistens auch so bis ins ABS.
Und dann hoffentlich die Kurve treffen. Wie du sagst, das ist schon, das Geld fährt immer mit, auch bei einem Trackday, bei einem Rennen. Wenn man kein Profi ist, hat man das immer ein bisschen im Hintergrund. Wie war das für dich mit den GT3-Fahrzeugen oder waren keine unterwegs, die von hinten angeflogen haben? Dort auch, ja. Wie war das für dich, so dieses Überrundungsthema, wenn die schnell von hinten ankamen, auch wieder so dieser Punkt, okay, habe ich im Simracing schon 1000 Mal erlebt, ist eigentlich nichts anderes? Oder war das doch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn plötzlich da so eine Riesenkiste schwupps an dir vorbeifährt?
Also im Simracing ist es bei mir meistens immer andersrum, weil ich dort die größte Klasse fahre und nicht so in den Rückspiegel schauen muss, wie jetzt aus einer kleinen Klasse.
LMP1 halt, ne?
Ja. Ist halt im Endeffekt, musst halt permanent in den Rückspiegel schauen, weil ich sag mal so, es ist halt so ein bisschen dieses typische GT3-Fahren. Ja, dann wird halt in die Kurve noch reingehalten und ja, ist halt viel mit direkt blinken vor der Kurve und allem möglichen, ja. Dort machst du dann halt automatisch Platz ein bisschen als kleine Klasse, also ist nicht so, dass dann die kleinen Klassen permanent die Kurve zu drücken und alles mögliche noch, wie man es aus dem Simracing kennt, also ja, aber ich denke, das liegt halt auch an den Fahrern dann.
Ja, und man weiß, wenn man das Auto halt zerstört, dann ist es halt zerstört und es kann wehtun und es geht nicht nur körperlich vielleicht in die Schmerzen, sondern auch im Portemonnaie in eine schmerzliche Grenze. Ja.
Ja. Ich weiß noch, wie ich in die Box zurückgefahren bin, da war ein AMG GT3 hinter mir. Ja, und ich habe halt meinen Pitlimiter nur 55 gehalten, so ungefähr, weil der Cayman hat halt keinen Pitlimiter. Dauerlich Tupe von dem AMG hinter mir bekomme ich so schneller fahren in der Box.
Ja, es gehört halt dazu. Solange ihr nicht negativ aufgefallen seid, habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. In dem Fall hast du alles richtig gemacht. Eben sagtest du 64 Knöpfe belegt. Hab ich gerade richtig gehört auf deinem Lenkrad plus Buttonbox. Das ist ja auch wieder schön, wenn jemand sagt, hey, ich brauche diese ganzen Knöpfe, um zu fahren, denn das zeigt auch gerade jetzt in der jetzigen Situation, dass Simracing eben nochmal viel mehr ist, als einfach nur am Computer sitzen und ein bisschen fahren, sondern du arbeitest tatsächlich ja auch richtig mit dem Lenkrad. Sonst bräuchtest du die ganzen Knöpfe ja nicht.
Ja, also ich sag mal so, es ist halt immer ganz schön, alles auf dem Lenkrad zu haben, wenn man mal im Rennen was schnell umstellen möchte, weil man halt die Hände nicht wegtun muss vom Lenkrad, um auf die Buttonbox oder auf die Tastatur zu fassen oder irgendwie sowas. Drum hast du da deine Drehknöpfe, deine Knöpfe für die Bremsbalance hoch und runter und sowas. Ja, kommst halt direkt schneller hin auf dem Lenkrad. Ist halt angenehmer.
Bist du jemand, bist du jemand, der auch für jede Kurve die Bremsbalance ändert oder fährst du einfach mit einem Standard-Bremsbalance-Set durch die ganze Renndistanz?
Also normal fahre ich mit dem Standard Bremsbalance-Set das komplette Rennen. Natürlich kann es sein, wenn man dann irgendwie ein 6-Stunden-Rennen oder 24-Stunden-Rennen fährt, wenn man dann im zweiten oder dritten Stint auf demselben Reifen ist, dass man dann an der Bremsbalance oder an der Traktionskontrolle mal was ändert, weil es einfach rutschiger wird oder ja, aber ansonsten eigentlich immer dasselbe Set.
Feine Sache. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Es gibt ja tatsächlich, wurde mir zugetragen, ich glaube das immer noch nicht ganz so, dass dann Leute tatsächlich für jede Kurve, ähnlich wie das in der Formel 1 ist, nochmal die Bremsbalance anpassen, weil so krass ist das, glaube ich, jetzt nicht im Sim Racing, dass du da jede Kurve die Bremsbalance brauchst, die oder halt so wie in der Formel 1, sondern da reicht eigentlich so ein Standard Prozentsatz, bis auf die Ausnahmen, die du gerade gesagt hast, wenn du halt länger unterwegs bist oder wenn sich da an der Strecke was ändert, etc. pp.
Ich denke, das kommt auf den Fahrer an. Wenn der Fahrer sich wohler fühlt in der einen Kurve mit einer Bremsbalance, die weiter vorne ist, in der nächsten Kurve möchte die Bremsbalance weiter hinten, dann kann es schon sein, dass da jemand sagt, okay, ich stelle halt da ein bisschen um von Kurve zu Kurve. Aber im Endeffekt, ich meine, du lernst ja im Training, wie hart du die Bremse treten kannst in
Eben.
jeder Kurve. Das ist halt im Training, im Simracing eh ein großes Auswendiglernen und dann einfach nur noch die Runden abspulen. Also ist ja nicht so wie in echt, dass du da 2 Tage vor dem Rennen auf die Strecke kommst und dann musst du das Setup anpassen und dies und das noch anpassen und hast halt, keine Ahnung, nur 3 Stunden Zeit, dich fürs Rennen vorzubereiten. Im Racing ist das ja alles da, da fährst du ja wochenlang vor so einem Endurance-Rennen schon mal die Strecke zumindest an und fängst an, Setup zu bauen und ja.
Wie ist denn im Moment deine Vorbereitung auf ein größeres Rennen oder generell auf die Rennen? Hat sich da was geändert im Laufe der Zeit über die Teams? Wird sich innerhalb der Teams nochmal anders vorbereitet? Wie ist deine Erfahrung? Und wie gesagt, wie bereitest du dich momentan auf Rennen vor? Also wo fängst du an und wie gehst du dann in die Endphase, wenn es ums Training geht?
Nee, die Vorbereitung ist eigentlich bei allen Teams, wo ich jetzt war, ist eigentlich immer dieselbe gewesen. Man fängt halt 2 Wochen, 3 Wochen. Gut, in der SCO ist es halt dann so, dass du gerade das Rennen über die Start-Zielflagge fährst und dann eigentlich direkt wieder auf die nächste Strecke gehst und zumindest mal ein paar Runden fährst und schaust, geht es denn noch wie letztes Jahr oder ja, ansonsten geht man halt normal erstmal auf die Strecke, schaut, dass man die Strecke wieder reinbekommt, rein vom Fahren her. Und dann an einem Punkt fängt man halt an, am Setup was zu ändern und schaut, ob man es noch schneller bekommt. Im Gegensatz zu letztem Jahr oder ja. Ist halt, ich denke, das ist auch immer ein bisschen teamabhängig.
Also vor allem fahren, 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 wenn ich das jetzt so richtig
Ja.
verstanden habe. Und dann erst
Das ist
am,
meist.
ja, und dann gegen Ende erst den Feinschliff mit dem Setup. Ansonsten erstmal gucken, dass man mit dem Setup richtig auf Geschwindigkeit kommt und dann anfangen zu verbessern. Beziehungsweise das verbessern, was zwingend nötig ist, was man schon am Anfang merkt. Aber prinzipiell fahren, fahren, fahren.
Ja, genau.
Ja, dann ist es ja so, dass du als Spezialist sozusagen in dieses Team Ivano gekommen bist, oder mag man Spezialist sagen, die sind ja alle ziemlich fix, aber als einer der wenigen Deutschen in dem Team, wo sind da die Ziele? Also wo sind deine persönlichen Ziele? Ich meine, du gehst ja einen Schritt zu so einem Top-Team nicht einfach, weil du sagst, hey, okay, ich habe Bock da zu fahren, sondern so einen Schritt bei so einem Team zu fahren, der ist ja tatsächlich auch mit einem persönlichen Ziel verbunden. Also gehe ich mal ganz schwer davon aus, will ich da jetzt einfach mal unterstellen, dass du auch gewisse Ziele hast. Wo liegen die derzeit? Wo würdest du dich gerne in ein paar Jahren sehen? Kannst du das schon absehen? Wo willst du hin?
Also, ganz ehrlich, da lasse ich mich wirklich überraschen. Also, klar, ich bin zum Ivano gegangen, um zum Großteil gerade vom LMP noch ein bisschen was dazu zu lernen, weil das halt dann noch, weil man da halt doch noch mal jemanden hat, der dir auf eine Runde eine halbe Sekunde drückt und du nicht weißt, wo die herkommen. Ja, aber ansonsten mal gucken, was die Zukunft so bringt. Also, beim Ivano bin ich aktuell sehr zufrieden.
Ja, sonst wärst du ja nicht dort. Der Wechsel hat mich tatsächlich, auch wenn er vielleicht nicht ganz überraschend kam, irgendwann war klar, dass so ein Wechsel kommt, aber mich hat er persönlich doch überrascht, dann zu sehen, dass du bei Ivano fährst. Ich hätte jetzt prinzipiell erstmal mit anderen Teams gerechnet. War das dadurch, dass ihr da schon länger Kontakt habt? Wie ist das entstanden, dieser Wechsel?
Ich glaube, mittlerweile kann ich darüber auch reden. Das war schon, ich glaube, 2018, direkt nach der Neo.
Okay.
Wurden Mike und ich damals, weil wir da Zweiter geworden sind, direkt gefragt, ob wir denn Interesse hätten, mal drüber zu reden, Team zu wechseln. Ja. Ich persönlich bin ja dann jetzt Ende Januar auf das Angebot zurückgekommen, ein Jahr später. ja, und Mike hat sich im GT halt wiedergefunden und ist ja jetzt zu Bieler gegangen.
Ja, und der Teamfluss, der geht immer weiter. Ist es, wie ich immer finde, schon eine schöne Entwicklung, dass tatsächlich du Teams hast, die kommen, die gehen. Das ist natürlich traurig, aber dass du auch Teams hast, die eben lange dabei sind, wie Ivano zum Beispiel, die ja auch sich den Namen nicht von ungefähr erarbeitet haben. Und das ist ja auch ein kleiner, ja, darf man Ritterschlag sagen, wenn man von so einem Team gehadhuntet wird?
Also, ja, es war schon eine Überraschung, dass sie uns damals angeschrieben haben, Mike und mich. Ja, im Endeffekt, man lernt sich ja über die Jahre so schon kennen und kennt die Fahrer dann irgendwo und weiß halt dann irgendwann, ob es passt oder nicht. Und ja, im Endeffekt hat es gepasst. Kommt mit allen klar. Ja.
Wie siehst du aktuell diese ganze Situation um Simracing? Du bist jetzt auch ein paar Jahre dabei. Im Moment boomt das ganze Thema ja unglaublich, auch gerade international. Wie siehst du das mit den realen Fahrern, die immer mehr dort einsteigen? Ich weiß, da musst du dich jetzt wahrscheinlich relativ politisch ausdrücken, aber es wäre trotzdem interessant, da mal so dein Statement zu hören, wie du das Ganze siehst.
Also, ja, ich denke, es ist unschwer zu sehen, dass Simracing einen Riesenschritt nach vorne macht aktuell. Aber ich denke nicht, dass es irgendwann e-sports-technisch auch nur annähernd so groß wird wie, keine Ahnung, Counter-Strike oder irgendwie sowas. Weil man muss halt im Hinterkopf behalten, man hat halt ein relativ hohes Startkapital, um überhaupt mal anzufangen mit dem Simracing. Wohingegen man halt auf anderen e-sports-Titeln vielleicht einen Controller, Maustastatur und einen PC halt braucht. Ja, es bleibt halt, glaube ich, ein bisschen so eine Nische. Aber es wird noch ein bisschen wachsen, denke ich.
Ja, dass es wächst, das ist, glaube ich, nicht in Frage zu stellen. Zumindest boomt es gerade. Ich hoffe zumindest, dass das ganze Thema dann auch ein bisschen weiter auf Fahrt bleibt, wenn denn der Motorsport wieder läuft. Nicht, dass es leider dieses typische Bild wie immer gibt. Erst fangen alle an, setzen sich auf das Pferd drauf, beziehungsweise auf den Zug und dann, sobald es wieder andere Wege gibt oder die alten Wege, wird sofort wieder das eine fallen gelassen. Das wäre ein bisschen schade, denn da sind echt zum Teil gute Ansätze dabei, muss man definitiv sagen. Auch wenn vieles noch ausbaufähig ist, aus meiner Sicht des Simracers, aus Business-Sicht sehe ich natürlich das Ganze auch nochmal mit einem anderen Auge und sage, ja, da kann ich das ein oder andere verstehen, aber aus Sicht des Simracers kann ich nur hoffen, dass da auf jeden Fall ein bisschen noch in die Richtung langfristig gegangen wird und man den Simracer vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen ernsthafter oder mehr wahrnimmt als nur die Motorsportler, die natürlich ihre Berechtigung haben. Aber ich meine, Simracing ist da oder ist erst so interessant jetzt für die Motorsportler, weil die Simracer das ganze Thema betreiben schon seit Jahren und eben auch fördern und dahin gebracht haben. Und das liegt nicht daran, dass die Motorsportler das gemacht haben. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Ja. Das ist schön. Apropos E-Sports, wie ist denn das? Ich weiß, dass in vielen Teams auch natürlich neben Simracing, ich meine, wir sind hier auch noch alle relativ jung, je nachdem, nicht nur Simracing auf der Platte ist, auf der Festplatte, sondern dass auch mal gerne andere Games gezockt werden, so ein bisschen zum ja, abschalten, ein bisschen zum Runterkommen und auch ein bisschen zum Teambuilding. Wie sieht denn das da bei euch aus? Aktuell bei Mivano, wie war es bei Sorg und wie ist es bei dir persönlich?
Ja, klar, persönlich spielt man halt eventuell ein bisschen nebenbei, wenn es die Zeit zulässt. Gerade jetzt lässt die Zeit halt ein bisschen zu. Mhm. Ja, irgendwelche Titel, die halt weder gerade im Kommen sind noch oder schon jahrelang da sind. Ich habe es gerade schon gesagt, Counter-Strike oder es ist halt immer so, ja, mit alten Kollegen mal noch eine Runde spielen oder sowas. Gerade auch jetzt letztens wieder mit den Jungs von Sorg. Also, ja.
Also man ist auf jeden Fall noch gut miteinander, man spielt auch nebenher tatsächlich ein bisschen im E-Sports-Bereich. Merkt man, dass das auch ein bisschen so den Zusammenhalt dann gibt generell? Also jetzt klar, jung bei Mivano dabei, frisch bei Mivano, da wird das noch nicht so sein, aber gerade wenn du so zurückdenkst an die Zeit bei Sorg, dass gerade so die Spielchen oder die Spiele neben dem Sim-Racing nochmal für das Teambuilding gesorgt haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es klar, im Endeffekt du fährst für das Team und in dem Team selber hast du halt dann Leute, mit denen du gut klarkommst und so. Ich weiß, es gibt welche, die sagen dann, nee, ich fahre zwar für das Team, aber mehr auch nicht. Mhm. Aber das ist bei mir jetzt überhaupt nicht der Fall. Also gerade für Endurance-Rennen ist es, glaube ich, wichtig, mit den Leuten wirklich gut klarzukommen, mit denen fährt, dass man die gut kennt und ja.
Ja, das ist Teambuilding halt. Man muss wissen, wie die anderen ticken. Man muss oder man sollte wissen, wie die anderen ticken. Man sollte ja wissen, wann der andere gerade an einem Level angekommen ist, an dem man ihn vielleicht mal kurz in Ruhe lassen sollte und nicht reinreden sollte.
Ja, genau. Ja, das ist oder wenn man mal sagen sollte, schalt mal einen Gang zurück, das war gerade ein bisschen zu viel oder ja. Aber klappt ganz gut.
Wie ist eigentlich aus deiner Sicht, weil das gerade auch so ein bisschen aktuell war wegen dem letzten Podcast mit Moritz Löhne, wie siehst denn du die Sache online fahren und offline fahren, also online Racing und on-site Events? Wo liegt für dich der Reiz in diesen beiden verschiedenen, doch gleichen, aber anderen Formaten des Racings im Simulationsbereich?
Ich muss sagen, ich bin bis jetzt nur online gegen Leute gefahren, competitive. Also ich bin noch nie irgendwie an der Expo oder irgendwo jetzt zur Bühne, sage ich mal, gefahren. Da kann ich relativ wenig zu sagen, aber ich denke mal, dass es dort ja ein bisschen anderer Druck ist, als wie wenn man dann zu Hause im Simulator sitzt, ganz klar. Beim Fahren natürlich wirst du es dann wieder abschalten, wie du alles abschaltest, wenn du im Simulator sitzt und fährst. Aber ich denke, davor ist das nervlich schon was anderes, als wie wenn du jetzt weißt, du stehst Sonntagmorgen auf, hast am Nachmittag ein 8-Stunden SCO-Rennen zum Beispiel, bereitest dich halt dafür noch ein bisschen vor. Also ich kann mir schon denken, dass das auf der Bühne fahren oder auf LAN-Events generell halt jetzt ja, ein bisschen schwerer ist als einfach nur zu Hause vorm Simulator.
Ist das für dich auf jeden Fall ein Ziel, mal irgendwie auf einem On-Site-Event dabei zu sein oder schaust du halt da, wo dich der Weg hinführt, da fährst du?
Also wenn's mal keine Ahnung, eine WEC oder sowas, ein LAN-Event gibt, wo halt Autos gefahren werden, die ich auch fahren möchte, dann natürlich, aber ansonsten lasse ich dir überraschen.
Ja, das Thema Zuschauer, das hast du ja auch beim Twitch-Streamen. Wie war das für dich? Also ich kann aber für mich noch sprechen. Ich fand das am Anfang, zum Beispiel, wenn wir das Thema Zuschauer gerade hatten, ziemlich ungewohnt beim Fahren plötzlich Leute zu haben und du weißt, die gucken dir genau über die Schulter, beziehungsweise die sehen genau, welchen Mist du möglicherweise da baust. War das für dich auch nochmal eine Umstellung? Glaubst du, das hat dich auch nochmal konstanter gemacht oder ein bisschen den Fokus dann auf das Racing zu legen, als du angefangen hast zu streamen?
Ich denke, ehrlich gesagt nicht, weil die Leute gucken zu, weil sie eventuell einfach nur aus Interesse schauen wollen, jetzt wie das Rennen läuft. Die anderen schauen zu, um eventuell sich noch was abzugucken oder vielleicht was zu lernen. Ich meine, das kennt bestimmt jeder. Aber jetzt, ich glaube nicht, dass ich dadurch irgendwie konstanter oder besser geworden bin.
Okay, ja. Also ich kann, wie gesagt, nur für mich sprechen. Konstanter bin ich sicherlich auch nicht geworden, aber ich kann sagen, dass ich doch irgendwie geschafft habe, dann so ein bisschen mehr diese, ja, ist jetzt so Einstellung zu bekommen oder Situationen anders zu sehen als Fahrer, als ich angefangen habe zu streamen, weil ich wusste, es gucken halt Leute zu und du kannst jetzt halt vielleicht nicht genau so reagieren oder fahren, ne, wobei fahren schon, aber du reagierst. Also ich habe dann anders reagiert und habe dann vielleicht doch dann mal eine Runde länger gefahren, wobei ich vorher dann vielleicht rausgegangen wäre, etc. Also ich habe das Gefühl, man beißt sich dann mehr durch. Man wird mehr gezwungen, so ein Rennen zu beenden in iRacing, anstatt dann zu sagen, okay, jetzt ist halt 2 Minuten, 3 Minuten Repair-Time und dann fährst du halt wieder los. Also das war meine persönliche Lernkurve damals, 2000. Boah, wann, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gestreamt habe. 2017, 18, ich weiß es nicht mehr.
Ich denke, das ist halt, wenn man anfängt zu streamen und zu fahren, kann es sein, dass es natürlich ein bisschen, dass man da ein bisschen drauf schaut, wie man sich auf der Strecke auch verhält und wie man da fährt, aber im Endeffekt kommst du wieder zurück an den Punkt, wo du sagst, okay, ist egal, ich fahre einfach meinen Stiefel und das war's. Natürlich kann es dann auch mal sein, wenn du dich hier mit dem Chat unterhältst und so beim Fahren, dass dann das außerhalb meiner Planke landet im Rennen oder so. Ist mir persönlich auch schon, ich glaube, das war nur einmal bis jetzt passiert. Ja. Aber man muss halt die Momente kennen, wo man sagt, okay, jetzt schaut man nicht in den Chat, weil jetzt schaut man mal auf die Strecke und schaut, bis man, keine Ahnung, zum Beispiel durch den Verkehr jetzt durchgefahren ist in eine ILMS oder so. Und danach fängst du halt wieder an, wenn du 2 Runden freie Fahrt hast, ein bisschen mit dem Chat zu interagieren. Also das ist, glaube ich, ja, so ein Mittelmaß, was man da halt finden muss. Aber ich glaube, das ist halt für jeden persönlich ein bisschen unterschiedlich.
Training, 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 Training. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Sim Racing ist viel, viel Training, egal ob du streamst, fährst oder was auch immer du machst. Du musst halt genau wissen, wann du dich wie verhältst.
Ja, genau.
Einfach Schule, Schule, Schule. Ja, apropos Twitch, gib doch den Zuhörern gerade mal durch, wie man dich auf Twitch findet und ja, hast du feste Zeiten im Moment, wo du streamst?
Aktuell ist das relativ spontan. Also wenn ich mal Lust habe, ein Rennen zu fahren, dann mache ich den Stream an. Also ich mag mich da nicht irgendwie jetzt festlegen, wann ich streame oder so, weil es kann natürlich sein, dass es weniger Spaß macht, wenn du dann sagst, okay, ich streame jetzt jeden Tag, keine Ahnung, 18 Uhr oder so und fahre dann die und die Rennen. Oder du sagst halt, okay, du machst spontan einen Stream, kündigst es dann halt auf Facebook, Twitter oder so an. Ja, Florian unterstrich Krüger ist mein Twitch-Name. Krüger mit UE halt, weil URL und so lässt halt keine Punkte über dem U an.
Und du hast angesprochen Twitch etc. Wo findet man dich auf Social Media, beziehungsweise wie findet man dich auf Social Media?
Also auf Instagram und Twitter ganz einfach mit dem Teamnamen Mivano und unterstrich Airflow. Also
Wie die Luft, eher.
ja, nur ohne W am Ende.
Okay. Sehr, 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 sehr gut. Ja, Flo, das ist jetzt laut meiner Aufnahmezeit, die ich hier sehe, wieder eine gute Dreiviertelstunde. Das ist eigentlich die perfekte Zeit. Das habe ich am Anfang gesagt, dass ich gelesen habe, immer wieder höre, die perfekte Zeit für einen Podcast ist genau 45 Minuten und die Zeit erreichen wir gerade, wobei ich weiß, dass die Zeit mal ein bisschen nach oben geht, mal ein bisschen nach unten. Also wir bewegen uns in dem perfekten Zeitraum, das ist unglaublich gut. Gibt es noch was, worüber wir vorhin gesprochen haben, wo ich jetzt irgendwie unterschlagen habe? Fällt dir da was ein? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Drehen wir das Ganze mal ein bisschen um. Wie siehst du denn wo das Sim-Racing hingeht.
Das ist so gut. Würde
mich mal noch interessieren.
Ja. Wo ich sehe, wo es hingeht. Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Wenn ich überlege, wo wir 2016 gestanden haben, als ich angefangen habe zu kommentieren und den ganzen Weg jetzt mitgegangen bin, wo wir hingekommen sind zum jetzigen Zeitpunkt, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass wir weiterhin einen großen Weg haben werden, dass das immer mehr Präsenz bekommen wird, dass es hoffentlich aus meiner Sicht auch ernst genommen wird und in den Medien ebenfalls Anklang findet. Ja, da sehe ich aber auch einen guten Weg, wenn die Medienanstalten bzw. egal welches Medium genutzt wird, also ich nenne es jetzt einfach mal Medienanstalten, egal ob wir jetzt Twitch nehmen, ob wir YouTube nehmen, ob wir den klassischen TV nehmen, wenn man das Thema ernsthaft betreibt, wenn man sagt, okay, ich stehe dahinter, was ich mache, ich nehme aber auch das Feedback wahr, was kommt und mache nicht meinen klassischen Motorsport zum Beispiel Weg, den ich da dort kenne, sondern ich gehe ein bisschen drauf ein, wie diese Dynamik im Simracing ist, weil da gibt es ja auch eine gewisse Dynamik. Es gibt Dinge, die funktionieren gut, gerade auch wenn man das jüngere Publikum ansprechen will. Ein 4-Stunden-Rennen ist halt nicht attraktiv anzuschauen, wobei es im Simracing wesentlich attraktiver ist als im realen Motorsport, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, gerade zum Beispiel auf einer Nordschleife etc. Also ich sehe schon, dass man da in Zukunft einen Weg gehen kann, dass wir, wie du sagst, nicht eine Halle füllen werden wie Counter-Strike, Dota, League of Legends, also die habe ich jetzt auch mal einfach mit reingenommen, da bin ich mir auch sicher, dass wir keine 15.000, 16.000 Zuschauer in nächster Zeit bekommen werden. Wenn wir jetzt bei einem Live-Event 400, 500 Zuschauer bekommen, wäre ja schon ein großer Erfolg, muss man sagen, die nicht zu einem Team gehören. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also wirkliche reine Zuschauer, reine Fans, 400, 500 Fans, die du in ein Stadion bekommst, das wäre auf jeden Fall schon mal ein großer Erfolg. Dass der Weg weitergehen wird, dass da auch irgendwann Spieler von leben können oder Fahrer von leben können, das glaube ich sogar auch, weil es einfach für Unternehmen eine unglaublich interessante Werbeplattform ist, gerade weil du so viele Möglichkeiten hast und in dieses Thema E-Sports extrem soft einsteigen kannst, auf diverse Wege, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Wege und das so gut bespielen kannst. Ja, kurz und lang, ich würde sagen, es geht auf jeden Fall weiter, es wird auch wachsen. Wir werden vielleicht sogar irgendwann eine Software-Ablösung, eine Simulationsablösung haben. Vielleicht wird iRacing irgendwann tatsächlich nicht mehr so der Marktführer sein, sondern er wird vielleicht über kurz oder lang nochmal eine andere Software kommen. Aber ich bin guter Dinge, dass das Ding wächst, dass sich da viel macht und dass sich da auch nochmal eine weitere Industrie bildet. Also ganz klassisches Beispiel, überleg mal, kann ich dir auch die Frage stellen, oder erinnere dich einfach mal zurück an die Zeit von vor 4, 5 Jahren, da hast du noch drüber diskutiert über einen Alu-Rig und das hatte ich auch schon mal, glaube ich, im Podcast, wo du dir das Ding selbst bauen musstest, irgendwie selbst, und jetzt hast du zig Shops, die diese Alu-Profile haben, die fertige Simulatoren-Bausätze haben, wie du, dein Simu-Cube, ein Direct Drive Field. Da haben wir vor 4 Jahren noch überhaupt nicht dran gedacht, dass es sowas gibt. Und jetzt gibt es das out of the box sozusagen. Also das ist unglaublich, was sich da entwickelt. Deshalb, ich sehe es auf jeden Fall groß, sofern dort auch ernsthaft das Thema betrieben wird. Das ist ganz, ganz wichtig und es war schon mal groß. Wir hatten ja schon mal mit BMW und Live for Speed etc. Riesen Dinger. Es muss halt ernsthaft betrieben werden und das ist das, wo ich halt im Moment ab und zu ein bisschen Bedenken habe, dass viele einfach denken, sie wären es und könnten machen, was sie wollen und ja, so ein bisschen den Gedanken dahinter oder das Thema dann verfehlen, wie es so schön in der Schule heißt. Das sind meine, ich sage, er muss ein bisschen ausholen. Ich hoffe, man konnte es verstehen.
Ja, ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Hey, ich meine, gerade das mit dem Direct Drive, was du angesprochen hast jetzt, oder mit dem Alu-Rig, beziehungsweise aber gerade mit dem Direct Drive vor 4, 5 Jahren, es gab die Dinger schon, aber es war halt für die meisten unbezahlbar, weil
ja,
hat halt enorm viel Geld gekostet und mittlerweile gibt es hier halt, ist es halt eigentlich fast Standard, so ein Direct Drive zu fahren.
Ja.
Ich sag fast, weil ich denke immer noch, der Großteil fährt irgendwie Fanatec 2.5 oder sowas.
Nee, geh ich auch
ja.
Ja, wobei, damals musstest du halt auch noch sehr, sehr viel selbst machen, ne? Du hast sie nicht fertig gekauft.
Ja, genau.
Du musstest sie selbst zusammenbauen, du hast zwar alles bestellt, aber musstest sie noch selbst zusammenbauen und es war eine Hobbylösung. Wie eigentlich alles aus dem Bereich tatsächlich. Alles, deshalb sagte ich ja auch vorhin, alles ist daraus entstanden durch die Community. Also oder wir Simracer haben das Ganze vorangetrieben und es wäre nicht da, wo es jetzt ist, wenn nicht irgendwelche verrückten Leute gesagt haben, okay, wir bauen mal Scheibenwischermotoren in einen Simulator rein, dass der Sitz sich bewegt. Oder wir kaufen uns halt, wie du auch sagtest, dann die Servomotoren etc. Das ist halt ein Weg. Ich glaube, auch Fanatec wäre nicht so weit, wenn nicht so viel aus der Community gekommen wäre. Ganz klar. Meine Meinung wieder.
Ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt haben wir die 45-Minuten-Marke doch wieder überschritten. Aber danke für die Frage, denn ja, wie man, glaube ich, gemerkt hat, da ist auch ein bisschen Emotion bei mir dabei. Ja, Flo, Sportscard Open, da fährst du aktuell nicht mit, richtig? Oder bist du da?
Die aktuelle, die jetzt über den Sommer bzw. Frühling geht, nicht. Dann erst wieder ab, ich glaube, September oder Oktober geht die dann wieder los, halt die mit LMP1, LMP2 und GTEs halt.
Wo kann man dich denn aktuell in welcher Liga finden, wenn man so ein bisschen hinter deine Person leuchten möchte, was die Erfolge angeht?
Also, ja, jetzt am Wochenende haben wir halt von Race Clutch das 6-Stunden Le Mans Event, wo wir auch im LMP unterwegs sind. Das ist ein ganz schönes Event, weil es Fixed Setup ist für alle. Mhm. Ja, das ist am Samstagnachmittag. Die Startzeit steht, glaube ich, noch nicht ganz fest. Ja, wird wahrscheinlich auf Twitch zu finden sein bei mir. Ansonsten aktuell noch ein bisschen Official-Rennen am Fahren. Oder Sachen ausprobieren, gerade jetzt mit der neuen Balance of Performance für die LMP1. Welches Auto denn jetzt tatsächlich wo schneller ist, Vorteile und Nachteile liegen. Mhm. Dann halt Vorbereitung wieder für September, wenn die SCO losgeht.
Perfekt. Ja, dann auf jeden Fall deinen Social-Media-Kanälen folgen. Da kriegt man, denke ich, auch alle Infos. Auf jeden Fall ruhig mal einen Stream anschauen, denn Flo ist ein ganz ruhiger. Also nicht, weil er wenig sagt, sondern auch wenn man ihn in seiner Webcam betrachtet, die er im Moment nicht mehr hat. Warum auch immer, ich weiß nicht. Die wurde dir geklaut, habe ich gehört. Ob das
ein Spaß geklaut, war. Ja.
Tatsächlich, jetzt ohne Spaß.
Für Schulprojekte.
Ja gut, im Moment würde ich mir keine Webcam kaufen. Die Preise sind übertrieben teuer geworden.
Ich bin eigentlich nur zu faul, meine feste Webcam, die ich hinter dem Rig habe, die für die Onboard-Aufnahmen umzubauen nach vorne.
Achso, okay. Ja, okay. Kann ich vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Zumindest, wenn man ihn sieht, sitzt auch ziemlich ruhig im Simulator, ziemlich entspannt. Und da kann man auf jeden Fall zuschauen. Deshalb auf jeden Fall auf Twitch. Sagen wir jetzt mal, ihr habt den Kanal gehört, folgt dem Kanal und ja, unterstützt den Flo ein bisschen. Florian_Krüger ist es. Und ja, dann danke ich dir, Flo. Wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und eine gute Zeit bei Mivano. Danke dir für deine Zeit und hoffe, wir werden irgendwann wieder von dir hier in Race Talk hören und dann vielleicht mit einem nächsten sehr, sehr großen Schritt aus deiner Karrieresicht.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat eine Menge Spaß gemacht und ja, vielleicht sieht man sich demnächst nochmal.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war die Folge Race Talk. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst doch bitte, wenn ihr auf iTunes das Ganze euch anhört, mal eine positive Bewertung da. Das heißt mal, lasst eine da. Das ist jetzt hier eine knallharte Aufforderung. Ansonsten gerne teilen. Natürlich auch wieder auf Spotify. Ne, wenn ihr auf iTunes seid, ihr könnt es auch auf Spotify hören, wenn es euch dort besser passt, weil ich nie weiß, welchen Link ich direkt online stelle. Also, Gerne reinhören auf beiden Plattformen.